entgegengesetzte Position. Nachdem die Palästinenser vergeblich mit verschiedenen Mitteln versucht hatten, den Aufbau des jüdischen Nationalheims und damit die Umwandlung Palästinas in einen jüdischen Staat aufzuhalten, erhoben sie sich 1936 in einer großen Rebellion gegen das britische Mandat und das zionistische Projekt. Diese konnte erst 1939 unter großen Anstrengungen und im Einsatz brutaler Methoden unterdrückt werden. Gleichzeitig verabschiedete sich Großbritannien von der unbedingt pro-zionistischen Interpretation des Mandats, die es bis dahin vertreten und praktisch umgesetzt hatte. Das führte zu partiellen zionistisch-britischen Auseinandersetzungen. Nach dem Zweiten Weltkrieg konnte sich Großbritannien den entgegengesetzten Zugkräften, bestehend auf der Öffnung des Landes für weitere jüdische Einwanderung einerseits, Rücksicht auf palästinensische Interessen andererseits, nicht mehr entgegenstellen und gab das Mandat an die Vereinten Nationen als Nachfolgerorganisation des Völkerbunds, der es ursprünglich abgesegnet hatte, zurück. Der von der UNO gegründete Ausschuss zur Beratung über die Zukunft des Landes produzierte zwei Pläne, einen für die Teilung und einen anderen für die Gründung eines binationalen Staats. Die UN-Generalversammlung beschloss am 29. November 1947 die Teilung, trotz der heftigen Opposition der Palästinenser und der Bedenken vieler Staaten. Die Palästinenser waren zu schwach, sich in den danach ausbrechenden Kämpfen gegen die Zionisten durchzusetzen. Das führte zur Gründung des Staats Israel und gleichzeitig zu der palästinensischen Katastrophe, der Nakba. Entwicklungen von 1948 bis 1967. Die israelische Staatsgründung und die Nakba. Die Ereignisse von 1947 bis 1949 waren der ganz große Schub in der Verwirklichung der zionistischen Pläne. Gleichzeitig waren sie für die arabischen Palästinenser die bisher größte Katastrophe ihrer nationalen Existenz. Sie nannten sie denn auch so, Nakba. Die zionistische Führung akzeptierte den Teilungsbeschluss vom November 1947, denn er entsprach ihrem Wunsch nach internationaler Anerkennung jüdischer Staatlichkeit in Palästina. Die Palästinenser und anderen Araber lehnten ihn vehement ab, da sie das Land nicht mit einer europäischen Siedlergruppe teilen wollten. Die Durchführung des Teilungsplans hätte mehrere hunderttausend Palästinenser unter jüdische Dominanz gebracht, selbst wenn man sie ansonsten in Ruhe gelassen hätte. Diese politische Entwicklung bedeutete einen Wortbruch der Briten und der internationalen Staatengemeinschaft. Beide hatten in der Balfour-Deklaration und ihrer internationalen Bestätigung im Palästina-Mandat zwar Unterstützung für den zionistischen Aufbau zugesagt, aber daran die Bedingung geknüpft, dass er nicht zu Lasten der arabischen Palästinenser gehen solle. Man hatte diesen auch versichert, es solle ihnen keine Lösung gegen ihren erklärten Willen aufgezwungen werden. Eben dies geschah aber jetzt. Die Briten waren vor allem daran interessiert, sich ohne Verluste zurückzuziehen. Das weitere Schicksal des Landes und seiner Bewohner hing vom Verlauf und Ausgang des Kampfs zwischen den Zionisten und ihren Gegnern ab, zunächst den Palästinensern, seit Januar 1948 auch Freiwilligen aus anderen arabischen Ländern und seit dem 15. Mai 1948 den einrückenden arabischen Armeen. Die Zionisten wollten das für den jüdischen Staat vorgesehene Gebiet unter ihre Kontrolle bringen und die Verbindung zu den isoliert im arabischen Gebiet liegenden jüdischen Kolonien sichern. Die Araber ihre Existenz im Land verteidigen, was vor allem hieß, diese isolierten jüdischen Siedlungen und die Verbindungen zu ihnen anzugreifen. Denn an einer Offensive in den Kerngebieten jüdischer Besiedlung war angesichts der arabischen Schwäche nicht zu denken. Die Vertreibung der Palästinenser. Auch im jüdischen sogenannten Kerngebiet waren Araber die Mehrheit der ländlichen Bevölkerung. Hier sollten nach den zionistischen Plänen die arabischen Dörfer besetzt und zumindest die tatsächlich oder potenziell feindseligen unter ihnen entvölkert werden. Im Verlauf der Entwicklung entfiel diese Einschränkung weitgehend. Man vertrieb die Araber, wo immer es möglich war, oft unter den Augen der britischen Armee. Dieses Vorgehen war im zionistischen Denken, wenigstens seit den Diskussionen über Transfer der 1930er Jahre angelegt. Der Plan kommt aber auch schon bei Herzl vor. Es gab keinen zentralen Befehl zur Vertreibung aller Araber, aber in der Praxis kristallisierte sich ein entsprechendes Vorgehen heraus. Die unmittelbare Verantwortung lag bei den Kommandeuren vor Ort, die sicher sein konnten, dass die Vertreibung höheren Orts gewünscht war. Bis zur Ausrufung des Staats Israel am 14. Mai